Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. In einem der letzten Folgen habe ich mich ja schon mal mit dem herztransplantierten Ironman drüber unterhalten, wie er als jemand, dem es mal gesundheitlich verdammt schlecht ging, durch die Corona-Krise kommt. Das hat ganz prima funktioniert, hat ganz prima Resonanz gegeben und deswegen habe ich mir gedacht, ich versuche das jetzt nochmal. Und diesmal habe ich den Spieß so ein bisschen umgedreht, nur mal, um es vorwegzunehmen. Das wird ein emotional nicht so ganz einfaches Gespräch und für Leute, die jetzt nicht so richtig gut heute drauf sind, die sollten vielleicht nochmal überlegen, ob sie das wirklich weiterhören. Ich bin nämlich mit Sigrid Hahner verabredet. Hallo, Frau Hahner.
Hallo, Herr Burak.
Frau Hahner, ich würde gern mit Ihnen über Ihren Sohn reden. Ich würde gern mit Ihnen über Samuel reden.
Ja.
Was war Samuel für ein Mensch?
Samuel war ein sehr fröhlicher, sehr hilfsbereiter Mensch, auch etwas chaotisch, so nach dem Motto, nur das Genie kommt mit dem Chaos zurecht. Er war immer hilfsbereit, hat sich für andere Leute eingesetzt und er konnte Ungerechtigkeit überhaupt nicht leiden. Und ja, er war halt leidenschaftlicher Motorradfahrer, war sehr tierlieb und ja, hat einen kleinen Sohn gehabt, der damals 3,5 Jahre war, wo er verstorben ist. Und ja, mit dem hat er auch sehr viel unternommen.
Sie haben es ja schon gesagt, Samuel lebt nicht mehr, nicht wahr?
Ja.
Und Samuel ist, das kann ich vorwegnehmen, mit 25 Jahren verstorben.
Ja.
Er ist nicht mehr, nicht nur verstorben, sondern das Ganze war noch deutlich dramatischer. Vielleicht können Sie dazu was sagen.
Ja, Samuel war eines Abends mit einem Freund unterwegs und wir sind noch was trinken gegangen und sind ziemlich spät in der Nacht in einer Kneipe gewesen. Und dort haben sich auch durch Zufall zwei Mädchen getroffen, die sich seit Jahren nicht gesehen hatten und auf einem Geburtstag in der Straße waren und gesagt haben, wir gehen jetzt noch mal was zusammen trinken. Und die waren dann auch in der gleichen Lokalität. Und ja, da waren zwei junge Männer, die diese Mädchen massiv bedrängt und dann auch täglich angegriffen haben. Und Samuel hat sich dann dazwischen gestellt und gesagt, dass sie aufhören sollen, woraufhin alle des Lokals verwiesen wurden. Und als Samuel dann vor die Tür kam, ist einer der beiden jungen Männer auf ihn zu und hat ihm einen so heftigen Faustschlag versetzt, dass Samuel rückwärts mit dem Kopf auf den Asphalt, auf die Straße gefallen ist und dadurch ein Schädelhirntrauma hatte. Und dann lag er noch 8 Tage in der Klinik, auf der Intensivstation und ist dann nach 8 Tagen verstorben.
Und die Geschichte ging ja dann sozusagen noch weiter bei aller Dramatik. Ich hatte ja gesagt, dass ich mich mit Emma Spring schon mal unterhalten habe, der herztransplantiert ist, und ich habe gesagt, dass ich jetzt nochmal den Spieß umdrehen wollte sozusagen und dass wir heute drüber sprechen wollen über die Zustimmung zu einer Organspende. Und genau das ist ja bei Ihnen dann passiert. Es gab ja, glaube ich, ein Einverständnis und eine Erklärung zur Organspende von Samuel, aber Sie wurden, und das ist ja auch richtig so, auch nochmal gefragt, richtig?
Ja, Samuel hatte also keinen ausgefüllten Organspendeausweis. Er hatte mich gebeten, ihm einen zu besorgen, aber dazu ist es dann nicht mehr gekommen. Und wir haben uns auf dem Rückweg von der Beerdigung meines Onkels in Berlin, hatten wir eine lange Autofahrt und da haben wir uns dann über die Beerdigung und über das Thema alles unterhalten. Und da hat Samuel also auch im Beisein von meiner Mutter gesagt, falls er mal verunglücken sollte, eventuell mit dem Motorrad und hirntot sei, dann möchte er gerne seine Organe an andere Menschen spenden, wenn das möglich ist. Und daher wusste ich halt eben seinen Willen, wie er dazu eingestellt war.
Darüber zu sprechen und dann in einer solchen Situation damit konfrontiert zu werden, sind ja nochmal zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe, nicht wahr?
Ja, das ist richtig, weil es trifft einen ja plötzlich. Man hat ja keine Zeit, sich darauf vorzubereiten, weil, wie gesagt, der Tod halt plötzlich eingetreten ist. Und dann hat man ja nicht allzu viel Zeit zu überlegen, ob man einer Organspende zustimmt oder nicht.
Wie haben Sie denn diese 8 Tage von der Einlieferung in die Klinik bis zur Frage der Organspende erlebt?
Ja, also Samuel wurde ja erst, wo er eingeliefert worden ist nach der Tat, 5 Stunden notoperiert. Und da hat man halt versucht, den Druck rauszunehmen, indem man ihm ein Loch in den Kopf gebohrt hat.
Den Druck aus dem Hirn rauszunehmen, richtig?
Ja, ja, und ihn ins künstliche Koma gelegt hat, damit das alles abschwellen kann. Und die ersten 3 Tage hatte ich noch die Hoffnung, dass das irgendwie funktioniert und Samuel dann irgendwie wieder aufwacht. Und dann kam es halt zu dem Punkt, wo die Ärzte sagten, sie nehmen jetzt die Narkose raus und schauen, was passiert. Und ja, die Narkose wurde dann langsam rausgenommen und Samuel ist aber leider nicht aufgewacht. Also er war in demselben Zustand wie mit Narkose, also er hat sich überhaupt nicht mehr gerührt. Es waren keinerlei Reflexe, wenn die Ärzte mit der Taschenlampe in die Augen geleuchtet haben oder irgendwo mit dem Hämmerchen draufgeklopft haben aufs Knie oder so. Also da war nichts mehr. Diesen 4 Tagen war dann klar, dass Samuel stirbt. Und ja, dann wurde ich halt etwas unsanft gefragt, was denn jetzt mit den Organen sei. Und dann hatte ich geantwortet, ja, die sind doch vollkommen in Ordnung. Und dann sagte der Arzt, ja eben. Und so habe ich quasi erfahren, dass Samuel gestorben ist. Das haben sie leider vorher nicht so direkt gesagt. Dann war für mich eigentlich klar, dass ich der Organspende zustimme. Zwar jetzt nicht in dieser Sekunde, weil dann bin ich erst mal rausgerannt auf den Flur und habe geschrien und seinen Namen gerufen. Bin zusammengebrochen, habe dann von der Krankenschwester eine Beruhigungstablette bekommen. Mein Mann hat mich dann abtransportiert nach Hause. Wie ich da hingekommen bin, weiß ich gar nicht mehr so genau. Und am nächsten Morgen, wo ich dann aufgewacht bin, da stand dann halt die Frage im Raum, soll ich Samuels Organe zur Spende freigeben oder nicht? Und dann war natürlich klar, dass ich das möchte. Dann sind wir wieder in die Klinik gefahren und dann ist von der DSO eine Frau gekommen und hat in ein Büro mitgenommen und hat mir alles ganz, ganz ausführlich erklärt. Ich konnte Fragen stellen. Dann habe ich dann halt so einen Zettel unterschrieben, dass ich der Organspende im Sinne von Samuels Willen zustimme. Und ja, dann ging das dann alles so seinen Gang.
Also um es nochmal kurz zu erklären, die Ärzte, die da so plump und unverhältnismäßig nach Organspende gefragt haben, waren fairerweise Assistenzärzte, die damit, das entschuldigt das nicht, natürlich relativ wenig Erfahrung hatten, muss man fairerweise sagen.
Ja,
und die DSO ist die Deutsche Stiftung Organspende, Organtransplantation, die das Ganze logistisch, aber auch kommunikativ in der Klinik begleitet. Ne?
Genau. Ich habe danach auch nochmal mit einem Oberarzt gesprochen von der Station und habe ihm das gesagt, also dass ich das schrecklich fand, wie das gefragt wurde. Dann hat er sich auch nochmal in aller Form entschuldigt, hat mir auch nochmal gesagt, ich könnte alle Fragen stellen, er erklärt mir alles. Und hat halt gesagt, dass die Ärzte halt eben während ihrer Ausbildung nicht auf solche Sachen vorbereitet werden und dass der Arzt da halt noch nicht Erfahrung mit hatte, Angehörige nach Organspende zu fragen.
Also wie gesagt, auf der einen Seite kommt ein solches Ereignis ja meist sehr plötzlich, darüber haben wir gerade gesprochen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass es nochmal einen Unterschied macht, ob jemand eine Leiche ist, wie wir sie kennen, im Sinne von, da ist jemand kalt, das Herz schlägt nicht mehr, oder ob jemand hirntot ist, was auch eine Leiche ist, aber eine Leiche, so wie wir sie eben nicht kennen, nämlich mit durchblutetem Körper, warm, da kann vielleicht noch irgendwie eine Wunde heilen, da schlägt das Herz. Wie war denn das für Sie? Konnten Sie denn das überhaupt glauben, dass Ihr Sohn tot ist, wo Sie doch etwas ganz anderes sehen?
Ja, ich meine, dass ich gespürt habe, wann er gestorben ist. Und das kommt auch ungefähr so hin. Und zwar durfte ich bei ihm sein den ganzen Tag. Ich bin morgens um 6 Uhr von meinem Mann in die Klinik gebracht worden und habe dann dort bis abends um 7:30 gesessen neben Samuels Bett und habe seine Hand gehalten und gestreichelt. Und wie gesagt, er war ja dann künstlich beatmet an den Maschinen. Wie gesagt, dann war ja klar, dass Samuel verstirbt. Und ich durfte dann halt jeden Tag da sitzen und habe halt immer auf diesen Monitor geschaut, wo dann die Hirnströme, die ja nicht mehr da waren, also da diese Aufzeichnungen da waren. Und da habe den Hirndruck gesehen, der immer höher stieg. Und dann durfte ich eine Nacht, sagten dann die Ärzte und Schwestern, ich durfte da übernachten. Und an diesem Abend bin ich dann so ganz leicht eingedöst und bin dann irgendwann aufgewacht und habe auf diesen Monitor geguckt und habe Samuel ins Gesicht geguckt und dann hatte ich irgendwie schlagartig das Gefühl, er ist nicht mehr da. Irgendwie hatte ich das Gefühl, jetzt ist was anders, er ist jetzt tot. Und dann kam eine Krankenschwester und die hat dann Waschschüssel und Handtücher und so Bademittel und so mitgebracht. Und dann durfte ich Samuel mit ihr waschen. Sie hat die eine Seite gewaschen, stand auf der einen Seite am Bett, ich stand auf der anderen Seite und dann durfte ich Samuel waschen. Wirklich alles, jeden Zeh einzeln abgetrocknet und die Hände abgetrocknet und alles. Und dann hat sie ihn eingerieben mit einem gut riechenden Öl und hat dann gesagt, naja, Samuel ist ja eitel und wenn er dann nachher in einem OP ist, dann muss er ja auch gut riechen. Ja, und da bei diesem Waschen habe ich also wirklich gedacht, boah, sind diese Arme und diese Beine wahnsinnig schwer. Aber es war mir ja klar, er ist tot. Und wie gesagt, ich musste ja dann die Beine und die Arme anheben zum Waschen und zum Abtrocknen. Und das hat sich angefühlt wie eine Leiche, die noch warm ist. Und ich wusste ja, dass durch die Maschinen das Herz schlägt noch und dass durch die Maschinen halt die Beatmung aufrechterhalten wird. Aber dass der Körper an sich, das Gehirn, dass das tot ist. Und also ich habe das ganz, ganz eindeutig gespürt. Und ich habe Samuel dann ja, weil er in die Gerichtsmedizin kam, direkt nach der Transplantation nicht gesehen. Wir durften ihn begleiten bis zur Schleuse. Und mein Mann und ich. Bis zum
Operationssaal also, ne?
Genau. Und dann sind wir in so ein Vorzimmer, wo dann halt so ein, in der Wand so eine Luke so hoch geht. Und dann durften wir noch einen Moment alleine bleiben. Und da habe ich dann dem Samuel die Hände aufs Herz gelegt und nochmal auf den Brustkorb geküsst und habe gesagt, ich wünsche dem Herz eine gute Reise und dass der nächste Mensch noch lange gesund damit lebt. Dann mussten wir gehen und dann kamen schon die Ärzte mit den Kühlboxen uns auf dem Flur entgegen und dann sind wir nach Hause gegangen. Und das nächste Mal, wo ich Samuel dann gesehen habe, das war dann in der Halle, wo er im Sarg halt war, wo der Bestatter ihn zurechtgemacht hatte. Und da habe ich ihn dann nochmal quasi in Tod gesehen, ohne Herzschlag und in Kalt. Und das war dann nochmal ein ganz, ganz, ganz großer Unterschied. Das stimmt schon. Aber ich habe trotzdem auch vorher gemerkt, dass der warme Körper das trotzdem irgendwie das Leben schon rausgegangen ist.
Jetzt stelle ich mir die Situation schon so ein bisschen, die ganze Situation ist natürlich surreal, aber ich stelle mir natürlich nochmal, ist ganz besonders surreal vor, wenn Sie dann auch nochmal den Ärzten begegnen, die auf die Organe Ihres Sohnes warten, oder? Ich meine, das muss natürlich sein, das wissen wir alle, aber trotzdem stelle ich mir es als eine ganz schwierige Situation vor.
Ja, ich muss aber sagen, ich habe mir eine ziemlich dolle Beruhigungstablette gegönnt für dieses Ereignis. Und ich habe das alles so wie, das war wie so im Nebel, wie so ein Film. Ist das abgelaufen. Also wie gesagt, mein Mann hat mich dann wieder nach Hause gebracht und dann bin ich ins Bett und bin auch sofort eingeschlafen. Das war ja mitten in der Nacht um 2 Uhr. Und das war so, am nächsten Morgen habe ich gedacht, ja, war das jetzt ein Traum oder war das alles echt? Aber naja, wenn man dann natürlich richtig wach wird, weiß man, es ist leider kein Traum, es ist wahr. Ja, ich wusste halt genau jetzt, was die machen. Ne? Irgendwie, ich habe das Gefühl, das Gehirn schaltet dann einfach ab. Das macht dann einfach einen Schalter aus und sagt, so, jetzt wird nicht mehr gedacht, jetzt ist Schluss.
Was wünschen Sie sich von den Menschen, die die Organe von Samuel bekommen haben?
Dass es ihnen gesundheitlich gut geht, dass sie sich wohlfühlen, dass sie eine bessere Lebensqualität haben, einfach wieder am Alltag teilnehmen können, wieder arbeiten können, dass sie halt einfach ein schönes, glückliches Leben haben und halt, wie gesagt, Lebenszeit von Samuel geschenkt bekommen haben.
Eigentlich toll, wenn man das sagen kann, oder?
Ja, finde ich auch. Also ich finde das schön, dass jetzt, wie gesagt, Menschen dadurch noch Lebenszeit geschenkt bekommen haben.
Lassen Sie uns zum Abschluss des Gesprächs nochmal über heute reden, weil ja. Die Idee besteht ja so ein bisschen auch darin, mal zu überlegen, was haben denn Leute, die eine verdammt schlechte Zeit erlebt haben, lange vor Corona, was können die denn jetzt davon sozusagen weitergeben? Und wie geht's denen jetzt? Corona ist jetzt für alle eine belastende Zeit, aber vielleicht haben Leute, die da andere Erfahrungen gemacht haben, nochmal einen anderen Blick drauf. Wie ist denn das bei Ihnen?
Also bei mir ist es so, ich bin in der glücklichen Situation, dass ich mit meiner Tochter und meinen drei Enkelkindern in einem Haus lebe. Wir sind quasi ein Haushalt, deswegen bin ich jetzt nicht so einsam und abgeschottet vielleicht wie viele andere Menschen. Aber ganz generell durch diese Situation, das, was ich durch Samuels Tod und durch die danach kommende schwere Zeit gelernt habe, ist Geduld. Dass man halt nicht, ich bin so ein Mensch, der will immer ein Problem erkennen, eine Lösung finden und dann wird das abgehakt und ist erledigt und man macht weiter. Und das geht halt nicht. Das ging bei Samuels Tod nicht. Das hat Jahre gedauert, bis ich mich akklimatisiert habe, bis ich gelernt habe, mit dem Schmerz umzugehen, damit umzugehen, dass gute Tage kommen, dass schlechtere Tage kommen, dass das auch abwechselt, ohne dass man vorher weiß, wann es abwechselt, wann es plötzlich Schmerz. Das kommt einfach. Und bei Corona, da denke ich, ja, man denkt, ach, jetzt kannst du dich endlich impfen lassen, dann kommt wieder was dazwischen, dann gibt es keinen Impfstoff, dann ist dies, dann ist das. Aber wie gesagt, was ich dadurch gelernt habe, ist halt einfach Geduld zu haben. Ich denke halt, es dauert eben so lange, es dauert. Und irgendwann wird es vorbei sein und das Leben wird auch wieder schöner und man kann sich wieder mit Menschen treffen und ja, halt einfach wieder unbeschwerter und freier leben. Dadurch, dass ich ja schon mal durch so eine lange, schwierige Zeit gegangen bin und das geschafft habe, denke ich halt auch, ja, es ist nicht schön, wie es im Moment ist, aber es ist halt so. Man kann es nicht ändern und das habe ich dadurch halt gelernt, dass man jetzt nicht sagen kann, okay, es ist jetzt an dem und dem Datum und dann hat das so zu sein. Und wenn es dann nicht ist, ist man ganz traurig und enttäuscht. Das ist bei mir halt nicht so. Und dann denke ich halt, naja, gut, dann müssen wir halt noch ein bisschen warten.
Hanna, dann bedanke ich mich für das Gespräch und dann hoffe ich, dass wir alle ein bisschen von Ihrer Geduld partizipieren.
Ja, das würde mich freuen.
Also nochmal vielen Dank, ja?
Ja, bitteschön. Tschüss. Gut.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.